Fieke Hassel, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für einen Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit den Kids jeden Tag in den Wald gefahren. Kindergarten zu, alles ausprobiert. Und zum Zeitvertreib haben wir ein Intro produziert.
Wer da nicht Sonne ins Herz bekommt bei diesem sonnigen, leichten Intro, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen zu Fest und Flauschig am 14. März 2021. Und ganz lieben Dank direkt zu Beginn an Simon und seinen Sohn Nikolai. Die haben uns dieses Intro geschickt und der Simon schreibt, er hat letztes Jahr Corona-bedingt seinen Job verloren. Jetzt ist er die meiste Zeit zu Hause mit seinem dreijährigen Sohn Nikolai. Die sind beide sehr musikalisch, sie sitzen vor Logic und machen ein Lied nach dem anderen in der Pandemie und haben uns dieses Intro geschickt und wir haben uns wirklich sehr gefreut.
Also sehr gefreut. Wir haben beide gerade gegrinst wie Honigkuchenpferde. Herzlich willkommen. Es ist die große Sonntagssendung, Jan. Es ist die Sendung, wo alles passieren kann, wo wir uns Zeit nehmen können für unsere Zuhörer. Du hast einen neuen blauen strahlenden Pulli an. Siehst richtig gut aus.
Ich kriege inzwischen von Leuten aus meiner engeren Verwandtschaft regelmäßig Pullover geschenkt. Weil man sagt sich, was hat der Junge, was sollen wir ihm schenken? Er hat im Grunde genommen alles Liebe. Er hat ein Messerset schon bekommen zum Auszug. Er hat auch eine Pfeffermühle, eine elektrische bekommen mit 19. Ab jetzt werden Pullis geschenkt.
Und ich habe so einen schönen. Hast du von, und kriegst du auch zu Ostern von deiner Mutter immer einen Deo-Roller von einer guten Marke, so von Boss oder so?
Nee, aber gerne, was meine Mutter gerne mal mitbringt, auch so bei Auftritten zum Beispiel, legendäre Geschichte, dass sie mir mal eine Ananas mitgebracht hat. Eine Ananas in einer Tupperdose. weil ich
aufgeschnitten schon.
Na, natürlich in Stücke geschnitten. Da kam sie ins Modernes mit einer Tupperdose voller Ananas. Und die Messergeschichte habe ich auch schon mal erzählt, dass meine Mutter nicht reingelassen wurde im Pier 2,
weil sie Messer dabei hatte. Das hast du schon mal erzählt, genau. Das, was ich auch sehr sympathisch finde. Ich finde, jede Mutter aber im gewissen Alter sollte ein Messer dabei haben. A, um Ananas aufzuschneiden oder auch B, um sonst mal irgendwo aufs Konzert reinzusneaken. Auf alle Fälle finde ich das ganz süß. Und das Intro eben, muss ich auch nochmal ganz sagen, es war wirklich sehr, sehr schön. Jan, wir haben heute eine Menge Programmpunkte. Du hast, glaube ich, ein paar Themen mitgebracht.
Ich würde gerne mit
was Leichtem anfangen erstmal. Jogi Löw hört auf und du bist ja großer Fußballfan.
Riesenfußballfan. Ne? Meine Karriere ist auf Fußball gebaut, das wissen viele gar nicht. Also Lukas Podolski hat mir letztlich die Tür aufgemacht.
Eigentlich ja, stimmt. Ja, das war der erste große, es war ja noch vor Twitter, und oder? Gab es da schon Twitter, als du den großen Lukas Podolski
Zoff hattest? Ich hatte so ein halbes Jahr noch, war noch so ein bisschen Lukas Tagebuch oder ein Jahr und dann war irgendwann Schluss. Ich habe 2010 aufgehört damit und da war ich gerade ein Jahr bei Twitter. Aber man kann schon sagen, Twitter hat Lukas Tagebuch abgelöst. Das war meine Radiokomödie und das habe ich zu Hochzeiten wirklich, ich glaube, an 6 Sender oder sowas verschickt und jeden Tag gemacht.
Ein Franchise-Konzept. Dein erstes Franchise-Konzept.
Man muss ehrlich sagen, das war mein erster wirklich krasser Job in der Unterhaltungsindustrie und ich musste jeden Tag eigentlich alleine am Mikrofon sitzen und mir immer bis, ich glaube, 3 oder 4 Uhr nachts musste ich mir immer eine tägliche Folge ausdenken. Habe das immer alles alleine gemacht, alleine eingesprochen und das war allein so für die Schreibübung. Das war nicht immer alles geil, natürlich nicht, war auch echt viel Scheiße dabei und so, aber für die Schreibübung jeden Tag 1:30 oder 1:20 abzuliefern, und das über 4 Jahre.
Ich sag dir, das ist, genau, wenn man den Druck hat und machen muss, dann entstehen manchmal wirklich sonderlich gute Dinge, weil man diesen Druck hat. Ich glaube, das braucht jeder Künstler irgendwann, um abzuliefern, so ein Zeitlimit. Was sagst du denn, wer nach Jogi Löw? Meinst du, Kloppo kommt irgendwann, der hat sie ja schon abgesagt gehabt.
Dieter Bohlen.
Ich wollte mal ernsthaft wissen.
Ich tipp auf Dieter Bohlen.
Ja, Dieter. passt vom Typ her, wenn das Ausland nicht wüsste, also das wissen ja die wenigsten, dass er eigentlich Musiker ist, könnte man den im Ausland verkaufen als neuen knallharten Trainer, der viele Jahre in der zweiten Liga war und jetzt das stimmt.
Dieter Bohlen, und ich glaube, dass der hat in einigen Ländern der Welt so einen Ruf, also zum Beispiel gerade in Osteuropa oder ich glaube auch in China und Japan, da gehen die einfach vor Ehrfurcht auf die Knie.
Auf die Knie, ja, stimmt. Vor allem gegen Russland würden wir immer gewinnen. Da würde Putin, ja, weil da ist das eine Legende.
Das ist so. Dieter Bohlen ist eine Legende in Russland, da ist wirklich, ich glaube, immer noch auf 1 in den Charts, zusammen mit Thomas Anders auch.
Das wird auch nie mehr anders werden, solange Putin lebt, weil der nämlich auch Modern Talking Fan, glaube ich, ist.
Genau, ich glaube, das war bei Wladimir Putin so, als der damals noch, der war ja irgendwie beim, glaube ich, NKWD oder beim KGB zur Wendezeit und das war gerade auch die Hochphase von Modern Talking und da hat, glaube ich, er heimlich in Dresden irgendwie in seiner komischen Agentenvilla gesessen und über das verbotene Westradio Modern Talking gehört und deswegen ist, glaube ich,
hat das rübergeschmuggelt.
Nee, ich meine überhaupt sogar, dass es eine zweite inoffizielle Nationalhymne gibt in Russland, die, glaube ich, auch ein Modern Talking Song ist. Ich meine, das ist jetzt, also will jetzt keine Fake News streuen, obwohl bei Russland wäre es auch egal. Die machen ja, das
Geronimus
auch bei uns.
Cadillac oder einer von den
Knallern. Geronimus Cadillac ist, glaube ich, auch die offizielle Hymne, also die zweite Strophe
die
B-Hymne,
von die B-Hymne.
Die zweite Strophe von Geronimus Cadillac ist auch die russische Nationalhymne mit dazu. Ja, Dieter Bohlen. Aber ganz kurz mal zu Dieter Bohlen. Das war übrigens diese Woche, das war ein echter Medienklopper. In Köln hat man eigentlich über nichts anderes geredet, außer halt natürlich über noch Kardinal Wölki, der Dieter Bohlen der katholischen Kirche, wo auch so allmählich man merkt, so langsam entzieht ihm der liebe Gott da auch vielleicht demnächst mal das Vertrauen. Aber Dieter Bohlen, das war krass, weil das Besondere war dieses Verhältnis zwischen Dieter Bohlen und RTL. Das war letztlich eigentlich so ein Verhältnis wie zwischen Carina und Dieter Bohlen. Das war
ja, und Dieter Bohlen meint, man hat ja wirklich gedacht, Dieter Bohlen gehört RTL, so wie Stefan Raab ProSieben gehört.
Genau.
Das ist eigentlich unmöglich. Muss es ja innerhalb von RTL mutige Leute geben. Also ich meine, die standen ja jahrelang unter der Knuspe von ihm, ne? Dass dann einer gesagt hat, wir müssen uns dagegen aufbauen, gegen Dieters Macht und so. Und das war wahrscheinlich eine Revolution innerhalb von RTL.
Es gibt
Dieter einen, Thoma wurde da nochmal erweckt.
Nee, den gibt's ja gar nicht mehr. Der ist ja irgendwie, der hängt schon irgendwie an, weiß ich nicht, irgendwo in Luxemburg im Exil an Schläuchen, weiß ich nicht. Aber nee, es gibt seit 2 Monaten einen neuen Chef bei RTL. Das ist ein ganz smarter, super grauhaariger, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist. Und ich glaube, der hat als erstes mal direkt aufgeräumt mit den Altlasten, sich die alten Verträge angeguckt und gedacht,
echt, ja, ob sich das noch rentiert, dass Dieter da die ganzen Scheine kriegt. Also jetzt ist die Möglichkeit für neue junge Talente, wenn ihr da draußen unbedingt eine RTL-Karriere machen wollt, jetzt vielleicht die Chance, sich anzumelden.
Die Frage ist, in welche Richtung entwickelt sich DSDS? Ich meine, beim Superstar hat ja auch Howard Stern mitgemacht in Amerika, also da gibt's wirklich Leute, die einigermaßen dann doch cool
also
sind,
wenn ich mir meine Partner aussuchen wollen könnte, dann würde ich mich anbieten als Juror bei DSDS.
Und mit wem würdest du das machen zusammen?
Das ist eine gute Frage.
Ich glaube, das wird funktionieren. Ich glaube, es würde funktionieren. Du bist nur, ich weiß nicht, ob du diese persönliche Unzuverlässigkeit dafür hättest. Die braucht man schon. Also, es muss.
Fang schon mal an mit den Castings. Ich komme ein bisschen später. Nimm mir ein paar Sachen auf Handy auf.
Nee.
Ich sag dann was dazu.
Nein, ich will jetzt ja nichts kolportieren, aber was ich gehört habe, man muss eigentlich mindestens in Staffel 1 als neuer Juror oder entweder eine Verschwörungstheorie bei Telegram verbreiten, rechtsradikale Botschaften bei Instagram oder halt Kandidaten schlagen ins Gesicht. Das kommt auch immer gut. Also, was man so hört.
Ich würde dich auf alle Fälle ab und zu als Gastjuror, der dann mit der Sonnenbrille und Lederjacke kommt und dann so einen eigenen Tisch noch hat und dann quatschen wir so ab und zu.
So ein Katzentisch. Wie früher bei den Geburtstagen, wo die Kinder sitzen durften. Wo man ab 13 keinen Bock mehr drauf hatte, da zu sitzen.
Ich wollte gerade sagen, Joy Fleming würde ich noch dazu holen, aber die ist gestorben.
Vor ein paar Jahren, auch schon vor 10 Jahren ist sie, glaube ich, gestorben.
Wirklich?
Ja.
Ich habe irgendwie ein Herz, weil das so eine Mannheimerin war, die so eine Soulröhre aus Mannheim.
Aber ich kann mir das vorstellen. Ich weiß nicht, in welche Richtung RTL jetzt entwickelt wird, aber du bist jetzt spätestens seit der Netflix-Geschichte, ihr seid Mainstream-Leute. Du bist ein Mainstream-Typ geworden.
Ja, ich bin jetzt angekommen im Mainstream. Aber ich habe ja schon, ich war mal im ZDF, ich habe geguckt, aber ich war noch nie in RTL. Die haben mich noch nie.
Bei RTL mit Jan Köppen, Katrin Bauerfeind und Paulina.
Als ich die Chance hatte, habt ihr mir das schlecht gemacht, du und mein Manager. Das war nämlich die Mario Barth Show, habe ich auch schon mal hier in der Sendung erzählt. Da hast du wirklich noch, haben wir das in der Sendung hier besprochen. Ich glaube, das war noch sanft und sorgfältig. Und dann habe ich in der Sendung besprochen und meinte, warum nicht? Und ich so blauäugig, warum sollte ich da nicht hingehen zu Mario Barth? Und du hast das mir dann abgeraten. Dann vielleicht wäre das mein Durchbruch geworden bei RTL. Und danach kommt nämlich, wenn du einen guten Auftritt, ich kenne das, wenn du einen guten Auftritt bei irgendeiner Sendung machst, dann kommt immer noch einer von den Redakteuren und sagt, Mensch, du, da müssen wir doch öfter mal was machen. machen. Und du hast doch auch Bock, irgendwie hier öfter mal irgendwie aufzutauchen, oder?
Ja, aber bei Mario Barth in der Sendung, ich glaube, da ist es super schwierig. Da ist das ganze Studio so voll mit dem Ego von Mario Barth, da ist kaum noch Platz für dein Ego. Was ja, nee, das geht nicht. Aber
ich kann auch zurückstecken. Ich muss nicht immer das Alpha-Tierchen sein.
Aber also, ganz ehrlich, du bist ein Musiker. Du hättest wahrscheinlich eine größere musikalische Expertise als Dieter Bohlen.
Als Dieter Bohlen, ja, auf alle Fälle.
Mann, und du denkst auch mit dem Herzen und nicht nur mit dem... Das ist eigentlich keine... Also jetzt mal ohne Witz, eigentlich ist das nicht so schlecht.
Ja, wir können das ja immer so im Raum stehen lassen. Also ich habe nichts mehr zu verlieren. Jetzt, wo ich im Mainstream angekommen bin...
Nein, aber du hast Connections zu Spotify, da leckt sich die Musikindustrie auch die Finger nach.
Stimmt.
Aber andererseits habe ich dann aber keinen Bock, wenn du dann irgendwie Staffel drehst und auf irgendeinem Rhein...
Und dann nur noch im Podcast darüber rede, ja, wir haben gestern wieder Castings gehabt.
Ja,
ich war wieder auf dem Hausboot, war wieder Casting
und so. Und dann produzierst du die dann auch oder so hinterher. Dann klingst du, machst du so jede Staffel neuer Olli Schulz. Ja, es war ja bei Dieter Bohlen immer so. Immer die drei Akkorde anders angeordnet und dann irgendwie noch ein Cappy aufgesetzt, dann gab's da irgendwie Brother Louie mit eigentlich klang es alles wie Brother Louie oder
Geronimus. Aber warum nicht mal wirklich auch ein paar Leuten, die obskurere Sachen machen oder irgendwie Folkrock machen und nicht nur immer da irgendwelche Typen, die irgendwie vor allem die alten Kamellen nochmal nachsingen und dann sagen, du hast so eine schöne Stimme. Dabei sah die einfach nur geil aus, Dieter, ganz ehrlich. Das ist ja auch ganz oft so gewesen da. Und ja, nicht, dass die...
Ich hoffe nur, dass sie nicht nur an Dieter Bohlen da gedacht haben beim Neustart von Deutschland sucht den Superstar, weil alleine die Entscheidung, dass da mal Michael Wendler hin muss, war ja auch eine, also muss man mal, das ist ja nicht Dieter Bohlens Entscheidung gewesen. Das hat ja irgendwie einer in der Produktion da auch mal entschieden, dass es eine geile Idee ist, Michael Wendler dahin zu setzen. Ist auch ehrlich gesagt eine produktionelle Sackgasse gewesen, muss man mal schon so sagen.
Es war eine Sackgasse. Die haben viel Pech gehabt in letzter Zeit mit der Auswahl. Und unsere Gedanken, ihr könnt euch sicher sein, bei mir abgründiger als das, was ich eh schon alles gezeigt habe im deutschen Fernsehen, wird's nicht mehr. Ich werde auch älter und altersmilde, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Jan, ich wollte dich aber auch noch was anderes fragen. War das ein guter Marketing-Coup von GLS? Kennst du noch den Paketdienst GLS?
Hm. Ja, den kenne ich noch, genau.
Die haben jetzt eine Kooperation mit der Bild-Zeitung und kostenlose Zeitung für jedes GLS-Paket jetzt. Damit wollen die nochmal irgendwie aufpeppen.
Was für eine Zeitung? Irgendwie so ein Pornoheftchen oder die Bild-Zeitung?
Nee, die Bild-Zeitung.
Ach ja, das hängt ganz davon ab. Ja, also warum denn nicht? Ist eine solide, ehrliche Zeitung. Und was man so hört, ist vor allen Dingen hinter den Kulissen das Klima im Betrieb.
Super. Richtig. Ähnlich wie, also ich glaube, da ist RTL gerade richtig Friede, Freude, Eierkuchen dagegen.
Oh, aber ganz, weißt du, so Häme und so, und man soll ja wirklich, when they go low, we go high, ne? Aber es ist, man muss schon sagen, erstmal, wenn du zur Bild-Zeitung gehst und dich dann über das Betriebsklima beschwerst, muss man eigentlich fast schon sagen, selber schuld, warum gehst du zur Bild-Zeitung? Aber dass man selbst da dann noch Mitleid empfindet, dass das Betriebsklima, selbst in einem Umfeld, wo man denkt, es ist ohnehin mies und es ist irgendwie nicht was, wo man gerne arbeiten möchte, aber dass man trotzdem dann noch Mitleid empfindet mit Leuten, die sagen, ja okay, ich habe gedacht, dass es mies ist, aber dass es so mies ist, das hätte ich noch nicht gedacht.
Hast du Mitleid? Kennst du Leute?
Ja, und ich hab sogar tatsächlich, jetzt ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Ich habe, als ich diese Bild-Doku gesehen habe, habe ich mich wirklich ein kleines bisschen erschrocken, dieses Amazon-Ding. Und wir haben öfter schon Paul Ronsheimer hier von diesem Podcast aus die Hand gereicht und gesagt, Paul, wir holen dich da raus. So ein bisschen der Laura Müller der Bild-Zeitung eigentlich, Paul Ronsheimer.
Egal, Laura oder Paul, einen müssen wir rausholen. Ja, das werden immer mehr. Unsere Liste wird immer größer bald mit Leuten, die wir aus dem Netz fischen wollen.
Ja, und tatsächlich habe ich dann so ein bisschen auch gedacht, es ist leider auch ganz schön auf eine weirde Art traurig, weil es ja nicht mal so Roger Ailes-mäßig wie bei Fox News ist, dass du da so einen fetten Mogul sitzen hast, der alle Strippen in der Hand hält, sondern irgendwie hast du das Gefühl gehabt bei dem Chefredakteur der Bild-Zeitung, dass der irgendwie selber seine Macht überhaupt nicht begreifen kann, die er da hat und damit auch irgendwie nicht umgehen kann.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich vorher gar nichts mit Julian Reichelt am Hut hatte, also den nie irgendwo gesehen habe oder genau wusste, wie der aussieht, aber das war für mich einfach eine Überspitzung. Das war so ein Konglomerat aus Kai Diekmann und 20 anderen Typen, die so ähnlich sind, in einem so konzentriert. Also so eine Überheblichkeit und so eine klischeehafte Art von im Jahre 2020 noch an den Tag zu legen als Chefredakteur von der Bild und sich dabei auch noch so geil zu fühlen. Da hat man irgendwie geahnt, das wird nicht lange gut gehen, aber andererseits will man sich auch gar nicht so viel damit beschäftigen. Wir wollen auch gar nicht so viel darüber reden eigentlich, finde ich, um denen da irgendwie noch mehr Aufmerksamkeit zu geben. Aber es war eine fürchterliche, ekelhafte Dokumentation, das muss man wirklich sagen.
Ja, das, finde ich auch.
Ja, muss man so sagen. Meine Oma wurde vorgestern mit AstraZeneca. Komm, nächstes Thema.
Ganz kurz, es hat so eine leichte Traurigkeit ausgestrahlt. Irgendwie. Ja. Also, dass man irgendwie dachte, ey, ganz ehrlich, denk doch nochmal, vielleicht, du bist ein schlauer Typ eigentlich, denk doch vielleicht einfach nochmal drüber nach. Also why not? It's not too late to say I'm wrong. Oh, das ist ja, schön, das direkt aufschreiben. It's not too late to say I'm wrong. I'm so sorry.
It's not too late to say I'm wrong. Ja, ich sehe Sting, Bryan Adams und noch einen.
I would do anything for a bit, but I won't do that.
Nee, ich wollte sagen, meine Oma ist mit AstraZeneca geimpft worden.
Das gibt's doch gar nicht. Herzlichen Glückwunsch.
Dritter Arm auf den Rücken gewachsen, sie ist topfit. Beim Armdrücken gewinnt sie immer in der Kneipe. Hat mir die Hand gedrückt, ich bin in die Knie gegangen. Alles gut gelaufen, ne?
Und das ist ja, wissen ja viele gar nicht, AstraZeneca, das kann man auch selber herstellen, wenn man eine Flasche Astra kauft und die einfach so lange runterkocht, bis da unten so eine zähflüssige Masse drin ist.
Und das einfach in so eine Spritze reinziehen und dann geht's
bitte auch. Nicht, Achtung, Warnung.
Warnung, wir sind auch ab und zu... Ein Comedy-Podcast.
Ja,
ne?
Comedy. Ja. Es ist ein bisschen Medienpolitik mit dabei. Karrieretipps. Wir shapen hier auch ein kleines bisschen die Medienlandschaft, ein kleines bisschen neu. Ich würde sagen, DSDS, Olli, wenn du das nicht machst, könnte ich mir vorstellen, dass
du bist auch ein musikalischer Typ. Du bist vor allem Musical-affin. Und du hattest schon mal den Fuß in der Tür bei RTL.
Ich bin zu gebunden ans ZDF. Leider muss ich sagen, ist auch immer wieder mit Blick ins Management immer mies, schlechte Verhandlungsposition, wenn eigentlich der einzige Sender, der einem irgendwie vom Herzen so in Frage kommt, das ZDF ist. Da sagt dann immer der Programmdirektor, ja, Herr Böhmermann, und jetzt, wann gehen Sie doch? Ich so, ja, aber...
Noch nicht,
nee. Nee, also RTL, weiß ich nicht... Vielleicht eines
Tages. Let's Dance gucke ich gerade, vor allem wegen Jan Hofer. Der ist gerade
dabei. Ich wegen Mozzi Mabuse, ich bin Mozzi Mabuse-Fan, sag ich dir ganz ehrlich. Ich folge auf Instagram seit einem Jahr Mozzi Mabuse, 100% Fan, was für eine tolle Frau. Und wusstest du, dass Mozzi Mabuse, übrigens genau wie Jorge Gonzalez.
Findest du auch, dass man so gerne den Namen Mozzi Mabuse sagt?
Mozzi Mabuse.
Ich liebe den Namen, ich finde den Namen schon super. Wir sind uns mal begegnet vor 2 Jahren im Savoy, wo auch sonst im Savoy in Köln und haben dann einen sehr netten Abend geredet. Und tatsächlich muss ich sagen, der Name alleine ist schon so ein Gewinn. Mozzi Mabuse ist ein super Name, wirklich.
Und bei Instagram wirklich immer ganz tolle Stories. Und was ich nicht wusste und über Instagram erfahren habe, dass Mozzi Mabuse auch bei der britischen Staffel von Let's Dance mitmacht. Sie ist Südafrikanerin, spricht also entsprechend fließend Englisch und Deutsch. Und sie ist eben auch Jurorin bei der britischen Variante von Let's Dance, ist also auch ein echter Superstar in Großbritannien. Und
vielleicht könnte ich über Mozzi Mabuse vielleicht ja doch noch zu DSDS kommen, weil die hat auf alle Fälle Connection.
Vielleicht könntest du über Mozzi Mabuse aber wenigstens bei Let's Dance mal mitmachen mit deinen Fußballerbeinen.
Nee, das möchte ich nicht. Aber ich gucke mir gerne Jan Hofer an, der mit 65 nochmal einen 7. Frühling gerade erlebt und wirklich da gerade echt aus sich rauskommt und ein Herz von einem Typen ist. Kannst du sagen, was du willst?
Ja, ich glaube Jan Hofer sowieso immer so ein kleines bisschen, so Chefsprecher bei der Tagesschau, ein bisschen weird ist es schon, ne? Es war immer so weirder, man versteht das Game nicht, was da beim NDR bei der Tagesschau gefahren wird, aber irgendwie unsympathisch war der mir auch nie. Ich finde es auch irgendwie nett. Und Jorge Gonzalez,
ja,
auch ein toller Typ. Auch ein netter, schlauer, cooler Typ.
Ja, treffe ich alle paar Jahre, wenn ich beim Charity-Fußball bin, dann ist der große Klassiker, dass er mit Stiefeln, die dann so einen Absatz haben, so 30 Zentimeter Absatz, über das Spielfeld läuft. Das ist der ganze Running-Gag. Aber dann habe ich vor zwei Jahren war das letzte Mal mit seinem Papa da. Sein Papa ist 91, aus Kuba kommt er, glaube ich, wenn ich das richtig sehe.
Ja, genau.
Und dann hat er gesagt, mein Papa kommt gleich. Und dann kommt sein Papa, 91 Jahre, Kubaner da an und auch ein wahnsinnig sympathisch gewesen, alles so. Kann ich mich dran erinnern, freue ich mich immer drauf, wenn es dann wieder heißt, Fußball spielen gegen den High-Heel-Typen und ich hoffe, dass das bald wieder so weit ist. Dann ist nämlich das einzige Mal im Jahr, dass ich Sport mache, wenn ich Charity-Fußball gegen Ärzte in Hamburg in Eppendorf spiele.
Ach Olli, guck mal, es ist doch gar nicht so, Oma geimpft, Dieter Bohlen weg, Jogi Löw weg, Kardinal Wölki ist, glaube ich, nächste Woche dran, weiß man nicht genau. Ich glaube, Angela Merkel hat bei allem die Finger im Spiel. Julian Reichel hat kritisch über sie berichtet, abgesägt. Jogi Löw hat nicht mehr abgeliefert, nicht mehr Deutschland genug Fame bereitet, abgesägt. Wahrscheinlich war Angela Merkel irgendwie Fan von Michael Wendler oder irgendeinem Kandidaten, der nicht in Recall gekommen ist, direkt Dieter Bohlen, zack, abgesägt. Ich glaube, die dunkle Macht auf ihren letzten Metern krempelt die Deutschland nochmal schön auf links. Und nächste Woche ist Kardinal Wölki dran, sag ich dir. Die Macht hat die. Die Kanzlerin hat die Macht. Ehrlich.
Du meinst, die ruft ihn zu, der Wölki soll mal rumkommen.
Nee, die ruft den Papst an und dann ist irgendwie, dann heißt es hier, Heiliger Vater, fragen Sie mal Ihren Zweiten, der Heilige Vater wäre ein Backup. Es gibt ja einen Backup-Papst, mega geil eigentlich.
Wirklich?
Ja, es gibt doch zwei Päpste.
Also, Nee, es gibt keine zwei Päpste.
Doch, natürlich. Doch.
Ja, der eine ist zurückgetreten.
Backup. Nein, also du kannst als Papst nicht zurücktreten. Der ist Backup-Papst. Wenn der eine ausfällt.
Der Ratzinger.
Das ist wie wenn bei ein Hai, der hat doch auch mehrere
Ratzinger?
Reihen.
Ratzinger?
Ja, Ratzinger. Ein Hai hat doch auch mehrere Reihen Zähne. Und wenn die eine abbricht, die eine Reihe, dann kommt sofort eine von hinten nach. Und das ist mit dem Papst auch so. Wenn der eine mal wegbricht vorne, kommt sofort zack von hinten der neue. Es ist, wir werden, es gibt
und
keine
die ganzen Kardinäle sind die Putzerfische, die drumherum schwimmen und irgendwie alles weg.
Und die Kanzlerin ruft beim Franziskus an und sagt, pass mal auf, der Wölki ist mir zu kritisch. Außerdem glaube ich, dass er seine Haare tönt. Der muss raus aus dem wirklich das Gesicht, die Brille und die Haarfarbe, da stimmt irgendwas nicht. Das ist, oder der hat so komische Gene wie der Bruder von Gerhard Schröder, Kardinal Wölki. Das stimmt was nicht und die Kanzlerin räumt auf den letzten Meter nochmal ab. Und ich kann mir übrigens vorstellen, das Ratzinger-Prinzip auch für Merkel. Dass wir eine Kanzlerschaft haben, die Schattenkanzlerin, dass die sich einfach zurückzieht irgendwie auf dieses komische Gästehaus der Bundesregierung da in Brandenburg und dass die einfach da so eine, die Parallelkanzlerin, dass erstmal Annalena Baerbock oder Armin Laschet weitermachen, aber dass es so eine Schattenkanzlerin gibt, die als Backup weiter Kanzlerin ist, immer noch. Zweitkanzlerin.
Eine Backup-Kanzlerin, ja.
Ja, dass die einfach weitermacht, um den Leuten so das Gefühl zu geben, dieses trügerische Gefühl von, ja, was wir so als Stabilität empfinden, was aber eigentlich nichts anderes als Stagnation ist, natürlich. Es passiert einfach nichts.
Resignation vor allem auch.
Wir sind beide übrigens 4 Kanzler alt. 4 Kanzler. Wann bist du geboren? Welches Jahr?
73 bin ich geboren, da war Willy Brandt noch.
5 Kanzler.
Ich bin 5 Kanzler.
Ich bin 4 Kanzler.
Fünf Kanzler schwer.
Ich bin unter Helmut Schmidt geboren. In anderen Ländern sind in der Zeit, ich glaube, 80 verschiedene Regierungschefs. Bei uns kann man wirklich 4 Kanzler. Pro Jahrzehnt ein Kanzler. Pro Auge ein Ei. Pro Jahr 10.
Ein Kanzler. Das sind die großen Faustregeln von Fest und Flauschig.
Ja, jetzt ist im September, ist es soweit. Da wollte ich mit dir heute mal drüber reden, weil so langsam müssen wir uns ein bisschen entscheiden. Am Wochenende, also heute, am Sonntag, sind Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Bitte noch wählen gehen. Bisschen blöd ist für die CDU, dass ausgerechnet jetzt rauskommt, dass im Bundestag so viele Abgeordnete Korruptionsscheiße an den Haken haben, dass wahrscheinlich um 18 Uhr heute die Stimmung nicht ganz so gut sein wird im konservativ-bürgerlichen
Lager. Ja, heute ist Countdown. Heute müssen sich alle melden.
Genau.
Alle müssen heute Armin Laschet hat gesagt, bis 18 Uhr könnt ihr anrufen. Handy steht euch immer frei. Und er so, Armin, ich habe auch Scheiße gebaut. wer ist denn da? Ja, will ich nicht sagen. Oder so ein Beichtstuhl. Weißt du, das ist ja so ein Beichtstuhl.
Laschets Beichtstuhl. Nicht schlecht. Auf jeden Fall müssen wir uns so langsam auch als ich will schon sagen, Meinungsmedium, als Leitmedium im weitesten Sinne, als leichtes Leitmedium, müssen wir uns auch so ein bisschen langsam mal entscheiden, in welche Richtung geht's denn? Wie stellen wir uns auf? Wo müssen wir
rechnen? Politisch?
Wir mit Schwarz-Grün? Rechnen wir mit einer rot-rot-grünen Mehrheit? Oder was ganz Exquisites? Vielleicht blau-gelb-schwarz? Auch da sind ja Mehrheiten möglich. Das glaubt man ja alles gar nicht. Fehlt nur ein bisschen Skrupellosigkeit.
Ich dachte, wir sind Typen, die machen entweder eine eigene Partei oder eine eigene Religion auf. Aber wir unterwerfen uns doch jetzt nicht diesen Möglichkeiten.
Natürlich müssen wir, selbst wenn wir eine eigene Religion haben, uns ein bisschen politisch anpassen. Wir müssen natürlich unsere Fähnchen in den Wind hängen. Das ist doch ganz klar. Das ist doch ganz klar. Wir müssen sehen, dass es hier weitergeht politisch. Klar, wir arbeiten bei einem global operierenden Konzern, bei Spotify. Wir sind letztlich so ein bisschen raus aus der Geschichte. Aber natürlich können wir die Bedingungen hier mit shapen.
Ich glaube, politisch und so, es wird sich gar nichts ändern, bis diese Pandemie nicht vorbei ist. Und dann erst werden die Menschen auch wieder anfangen, klar zu denken. Hast du nicht auch selber das Gefühl, dass nicht nur durch der Pandemie alles beschränkt und eingeschränkt wurde, sondern dass auch das eigene Gehirn so einen Helm aufbekommen hat und alles so ein bisschen beschränkter vom Denken her ist und überhaupt erst wieder, das meine ich jetzt wirklich so, eine Bewegung stattfinden muss, damit auch das Denken wieder in Bewegung kommt. Momentan sind wir, ich habe mir neulich so ein Bild aufgemalt, dieser ganze Wut und Unmut und dieses ganze Gedisse und alles Mögliche, das ist eigentlich auch so ein bisschen dieser Pandemie zu schulden, weil einfach nichts anderes passiert. Und kennst du noch Big Brother, den Effekt, 20 Leuten wird das Handy abgenommen und die werden alle in eine Wohnung gesteckt und nach 2 Tagen geht's los, der hat mich dumm angeguckt und sind super aggressiv und so und streiten sich. Und so ist die Welt gerade. Die Welt ist so eingesperrt in der Big Brother Welt, nur dass uns die Handys nicht abgenommen worden sind.
Und leider nicht.
Wir schön viel Scheiße schreiben können. Und alle sind genervt, ey, der hat was komisch geguckt und der und so. Und eigentlich ist das der Big Brother-Effekt, der gerade die gesamte Welt einnimmt.
Ja, aber ganz für die jüngeren Leute, nicht der Big Brother-Effekt der letzten 5 Staffeln, sondern der Big Brother-Effekt der ersten 2 Staffeln, so ums Jahr 2000, 2001, wo wirklich Leute das deswegen geguckt haben, um rauszufinden, was für zwischenmenschliche Verschiebungen entstehen da im Laufe der 6 Wochen oder 8 Wochen, wo die da drin sind. Oder es war sogar länger, ne? Ein paar Monate waren die da drin. Was macht das mit den Menschen? Das war wirklich in den ersten beiden Staffeln, weiß ich noch ganz genau, dass auch Leute echt mit akademischem, soziologischem Background, Psychologen sich das angeguckt haben und das mega interessant war, auch zu gucken, wie dann Leute so erstmal Beziehungen entstanden sind, Kerstin und Alex und vergessen, Alter, dieser Bonner Gastronom, der jetzt ab und zu noch durch die Boulevardzeit Zeitung entgeistert. Kerstin ist völlig verschwunden. Dann gab es ja Manuela und Kerstin, die beiden.
Eine habe ich mal getroffen auf dem Hamburger Berg, die habe ich nicht erkannt. Da meint die Freundin, guck mal, das ist die aus dem Brick Brother Haus. Und ich gucke sie an und sage, ach ja, stimmt. Und bin weitergegangen. Das war morgens um 5 auf dem Hamburger Berg.
Aber es war wirklich die ersten beiden Staffeln, wo auch Jürgen und Zlatko mit dabei waren. Das war wirklich psychologisch interessant und du hast völlig recht, genauso fühlt man sich. Nicht wie beim Promi Big Brother, wo alle irgendwie tätowiert und fick geil da rumliegen.
Nein, nicht. Sondern die ersten Staffeln. So ist es ein bisschen. Man ist eingesperrt worden und das alles muss aufhören. Und das, ich kann inzwischen auch, kann man das ja alles verstehen und alles analysieren, aber es wäre echt bald mal wieder an der Zeit, ein bisschen Bewegung in die Köpfe, in die Herzen zu kriegen und generell auf der ganzen Welt. Ne? Ich glaube, das ist notwendig, um wirklich was voranzutreiben, auch gesellschaftlich und so. Und das ist, ja.
Ich möchte jetzt ganz kurz ein bisschen Bewegung in diesen Podcast bringen, indem wir einen kleinen Break machen.
Ja, ich wollte auch ich habe die beste, Jan, Hä? Wir wollten Musik, kann ich noch Musik draufpacken, bevor wir den Break machen? Na klar. Ja. Es ist meiner Meinung nach die beste Platte des Jahres. Arab Strap ist eine Band aus Schottland. 15 Jahre keine Platte rausgebracht. Dann habe ich ich bin wahrscheinlich der Einzige, der auf Spiegel Online noch die Musikkritiken liest, von Andreas Borscholte, der immer noch super schreibt, auch wenn er meine Platten regelmäßig verreist. Aber ich finde, der schreibt gut. Und der hat die Platte da. Ich dachte, wo kommt denn Arab Strap wieder her? Schottische Indie-Band haben eine Platte gemacht über Tod, über alles Mögliche. Ein Song handelt von einem Mit-40er, der zu Hause auf seinen Dateien die alten Porno-Videos raussucht, während seine Ehefrau im Nebenzimmer schläft. Es ist abgründig, es ist düster. Es handelt viel über Tod, Verderben. Und das ist eine Platte, die dich trotzdem wahnsinnig gut durch die Zeit bringt. Hört sie euch an. Und ich packe jetzt, die ganze Platte ist meiner Meinung nach ein Meisterwerk. Ich habe seit einer Woche nur diese Platte gehört und ich finde jeden Tag einen neuen Lieblingssong. Mein Lieblingssong momentan, der ist zu düster. Nee, wir packen den drauf. The Turning of Our Bones. Das ist gleich der erste Song. Hört euch die Platte an. Die wird euch durch guten paar Tage begeistern. Wenn ihr düstere Musik macht, in den besten Momenten klingt es teilweise wie eine Mischung aus so Dark Wave, alte Dark Wave oder auch so Depeche Mode, The Cure, aber alles so fett produziert mit Streichern, elektronischen Beats. Eine Mega-Platte, die dich echt abholt, wenn du Musikfan bist. Deswegen packe ich den darauf. Hast du auch noch was?
Ich habe auch einen Song und zwar von einem lieben, ein ganz neuer Künstler, der diese Woche auch das erste Mal einen Song rausgebracht hat. Und zwar ist es ein Tiroler Künstler, der heißt Tommy Tellerlift.
Oh, das wertet meinen Song noch ein bisschen mehr auf.
Und der hat zusammen mit seiner Band eine ganz tolle, eine Schlager-Folk-Band namens die Funkzauner Schneebrunzer einen Song gemacht, der heißt Ischgl-Fieber, Husti, Husti, Hey. Und den möchte ich gerne auf die Feeding Bumsi-Playlist drauf tun. Einfach aus Liebe zu Österreich und weil ich weiß, dass dieser Song super ankommt. Und auch wenn es gerade keine Après-Ski gibt.
Ach, der Song! Du, das gucke ich mir. Ich hab's noch nicht gesehen.
Guckst du mal, ist gar kein Problem, aber der Song, der
soll auf die Liste immer drauf. Ich hab nur das Foto gerade gesehen. Ich bin sehr gespannt. Kann ich mir jetzt in der Pause angucken?
Ja, kannst du dir jetzt in der Pause angucken. Und ich habe aber heute vor allen Dingen gleich noch wirklich ein paar Songs, die dir vielleicht auch gefallen. Und ich möchte mit dir über eine Sache reden, die uns vielleicht verbindet, über die wir noch nie geredet haben in der Sendung, gleich nach der
Lippenbekenntnisse von Jan Böhmermann.
Es wird hier spannend. Fest und flauschig. Wirklich, es hat was mit Film zu tun, es hat was mit Musik zu tun, es hat was mit Comedy zu tun. Und es wird die Fidi und Bumsi-Playlist heute, glaube ich, noch bereichern. Und einige von euch auch. Vielleicht habt ihr das noch nicht gesehen und nicht auf dem Schirm.
Bis gleich. Super, bis gleich.
Hallo, liebe Freunde der Intelligenz. Ich bin Michael Wendler, ich habe keine Angst. Ich habe einen auf den Kopf bekommen. Da müssen euch doch alle Lichter angehen. Es gibt kein Normal mehr. Jeder hört auf Christian Drosten. Ich bin Michael Wendler, ich habe keine Angst. Ich habe diesen Riesenschritt gemacht. Ich stehe am Anfang. Ich bin Michael Wendler, ich habe keine Angst. Es gibt kein Normal mehr. Ich bin Michael Wendler, ich habe keine Angst. Ich habe einen auf den Kopf bekommen. Ich habe keine Angst. Bleibt am Ball, ich melde mich.
Ja. Fest und Flauschig ist hier. Es ist Sonntag, der 14. März. Das war Michael Wendler. Von dem haben wir lange nichts mehr gehört in den deutschen Medien. Was ist los?
Der ist ab in den Untergrund abgetaucht.
Selbst bei Telegram spielt er keine Rolle. Und irgendwie, ich weiß nicht, was ist los? Was ist da los?
Okay. Was ist eigentlich, da wo wir gerade dabei sind, was ist eigentlich mit der genialen, kultigen App Clubhouse los? Kennst du
Was ist mit Wendler im Untergrund, würde ich sagen.
Ich will auch sagen, das ist vielleicht das Medium, was Michael Wendler benutzt, deswegen hört man nichts mehr von ihm. Das ist ja komplett durch, das Thema. Und das ist Genugtuung für mich. Ich fand's echt scheiße. Und ich bereue es auch, dass ich mich trotzdem da angemeldet und dass die alle meine Daten haben. Ich freue mich, wo ich Schadenfreude habe, ist nicht bei anderen Leuten, aber wenn so Apps, die so von Silicon Valley von irgendwelchen Arschlöchern produziert werden und wo alle sofort versklavt werden in so eine neue Welt und du selber siehst auch, wie du da leicht mit reingesogen wirst, wenn sowas dann wieder, doch eine Sache weniger. Gib doch schon genug Wahnsinn. Eine Plattform, die uns erspart geblieben ist.
Ja, schade. Auf Wiedersehen, Clubhouse. War eine schöne Zeit. Super geile Zick mit dir. Aber warum reden wir über Clubhouse? Wir sind hier der Podcast mit dem Mann, der bei Netflix
deswegen
zurzeit
auf
Platz 2 steht. Der Mann, der bei Netflix auf, du bist auf Platz 2 bei Netflix. Und ich eigentlich nur deswegen, weil ich den Jingle spielen wollte, sage ich das jetzt gerade. Und zwar
diesen wegen Jingle. Ja, wegen dem Jingle bin ich auf Platz 2. Da ist er.
Nimm uns mit auf die Reise, Kapitän Oliver. Tell uns ein stahlgefundene Boot. Ei, Kapitän Oliver, ei, Kapitän Ahoi. Nimm uns mit auf die Reise, Kapitän Oliver. Matron und Minus vor allem los.
Ja, die große Hausputzerin.
Ich mag den wirklich gerne, ja.
Ich habe viel Mühe gegeben.
Wollen wir uns nicht mal für die Weihnachtszeit oder Gala so eine CD machen? Spotify ist bestimmt begeistert davon. Wenn wir nur eine CD, einen physischen Tonträger machen.
Nur das CD.
CD, die du nur bei Spotify aber kaufen kannst. Ein Retro-Geschenk von Spotify mit unseren 20 oder 30 stärksten Songs und Einspielern und all dem ganzen Kram. So eine sorglos CD, die wir über Spotify vertreiben. Wäre das nicht eine gute Idee?
Ich glaube, Spotify ist mega begeistert von der Idee, CDs zu vertreiben.
Ja, einfach auch nochmal, um zu sagen, wir wissen, also dem Vorgängermedium nochmal einen kleinen Gruß rüber zu schicken.
Aber das Vorgängermedium ist doch eigentlich Minidisc, oder nicht? Kam nicht
das erst stimmt.
Platte?
Aber die Minidisc war wirklich ganz kurz nur.
Ja, da
ich bin auch damit rumgelaufen. Als es keiner hatte, hatte ich schon einen, weil ein Kumpel gesagt hat, ey, kauf dir sofort, das wird das nächste Ding. Und dann hatte ich das beim Auflegen im Lunacy und habe allen Leuten gesagt, ey, holt euch das sofort. Und umso weniger sich dafür interessiert haben, umso dringender wurde meine Bitte eigentlich, komm nun, holt euch das doch auch, das soll doch geil werden, wir wollen das doch alle haben. Aber dann war vorbei.
Ja, Minidisc, das Clubhouse der 90er Jahre. So ein bisschen ist es doch, oder?
Ne, der, so ein bisschen
wie,
ist
wie
es
ich,
so.
Wie enthusiastisch stimmt. Ich von irgendwelchen Medienwichsern schon angeschrieben wurde, dass man da jetzt vorbeikommen soll bei Clubhouse. Ich habe mich da auch angemeldet, habe ich einmal rein und direkt wieder aus der Drehtür raus, als ich dann da irgendwie diese Räume gesehen habe, wo dann die Leute, von denen ich schon irgendwie bei Twitter nicht gedacht habe,
genug
dass ich
hab, ja. genug hab,
die sich noch miteinander unterhalten haben, um Gottes Willen. Das dauert ja noch länger. Also Twitter als Sprachnachricht, wirklich eine ganz schlechte Idee. Olli, ich möchte mit dir über eine Sache reden, die habe ich diese Woche, es geht um einen Film. Und diesen Film habe ich schon Ende der 90er Jahre das erste Mal gesehen, hatte ich absolut gar keine Ahnung, was dieser Film für eine Bedeutung hat, für eine kulturelle Bedeutung, für eine Inspiration ist, für mehrere Generationen, wie dieser Film uns alle popkulturell geprägt hat, weil ich mit der Musik nichts anfangen konnte und ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch eine Meinung dazu hast und was dazu sagen kannst. Ich habe diesen Film vor 3 Tagen zufällig bei HBO Now wiedergesehen, wiederentdeckt. Und zwar handelt es sich um den Film Spy.
Nee, nicht sagen. Ich find's jetzt schon so geil, dass du einmal in 6 Monaten dir einen Film anguckst und dann so euphorisiert davon bist.
Aber du wirst wissen, wenn ich einen Titel sage, weißt du, warum ich euphorisiert bin.
Soll ich raten?
Ja.
Ist es ein Musical?
Nein, ja, doch, ist ein Musical. Ja, doch.
Ist viel Musik drin, ne?
Super viel Musik.
80er-Film?
Ja.
Kultfilm?
Ja, totaler Kultfilm.
Mit Musik, wird gesungen im Film?
Ja, sehr viel.
Ja.
Und einen Film, den du hundertprozentig auch gesehen hast.
Dirty Dancing?
Nein.
Footloose?
Nein.
Saturday Night Fever?
Ganz anders.
Ich gebe auf.
Pass auf, noch ein Tipp. Die Band, die in diesem Film die Hauptrolle spielt, ist auch aufgetreten beim Freddie Mercury Tribute in Wembley.
The Who?
Nein. Nee.
Achso, warte mal.
Und noch, pass auf, noch ein Tipp. Einer der Bandmitglieder ist der Bruder von Better Call Saul, von Saul Goodman aus Better Call Saul.
Bruce und Bongo?
Nein.
Nee, warte mal, wer ist denn noch beim Queen Tribute?
Es George May? Ein Film, als der erschienen ist, der Film, es ist eigentlich, das ist eine Parodie einer ganzen Musikgenres. Und dass nach diesem Film dieses Musikgenre überhaupt noch ein paar Jahre überlebt hat, ist ein großes Wunder.
Sag's mal.
Spinal Tap. Es geht um Spinal Tap. So, und
du hast Spinal Tap.
Ich habe Spinal Tap schon mal gesehen, Ende der 90er Jahre, und hab's mir jetzt vor 3 Tagen wieder angeguckt. Und zwar zufällig, weil ich wirklich lag da rum und dachte so, okay, ich hab den mal gesehen, irgendwie passt mein Bild von Spinal Tap, was ich in mir habe, was ich mal gesehen habe, nicht mit denen überein, was ich so in meiner Twitter-amerikanischen Autoren-Freunde-Bubble, was man da über Spinal Tap, so was man davon Spinal Tap hält. Ich habe es mir dann angeguckt und mir sind wirklich die Augen aus dem Kopf gefallen. Also zuallererst, Spinal Tap ist ein Film aus den 80er Jahren gemacht von Rob Reiner.
Glamrock.
Ein Glamrock. Es ist eine Mockumentary, also eine gefakte Dokumentation. Es wirkt wie eine Dokumentation, es ist aber komplett fiktiv.
Es ist eine der ersten Mockumentaries eigentlich, die so richtig kultig wurde, kann man sagen.
Nicht kultig, sondern es ist genreprägend.
Genreprägend gewesen, ja, es ist ein genreprägender Film gewesen. Ein fantastischer Film, unfassbar guter Humor, gute Musik, gute Beobachtung und wirklich zeitlos guter Humor. Und jetzt, wo du es sagst, ich habe den bestimmt das letzte Mal vor 4 oder 5 Jahren gesehen. Es ist ein Film, er hat auch Tragik, er hat eine Tiefe und er ist unglaublich lustig.
Er ist wirklich unglaublich lustig und ich möchte vor allem ganz kurz mal aufrollen, weil unter dieser Brille habe ich diesen Film jetzt gesehen, was dieser Film eigentlich an Inspiration nach sich gezogen hat. Also es handelt von einer Band, Spinal Tap, einer fiktiven Glamrock-Band aus England, die eine große Amerika-Tournee macht. Die sind am Ende ihrer Karriere. Der Film ist gemacht von Rob Reiner, der hat Regie geführt, ist der Sohn von Carl Reiner, eine amerikanische Comedy-Legende.
Rob Reiner selber ist auch eine Comedy-Legende, hat auch der mit Steve Martin Filme Regie geführt. Tote tragen, glaube ich, keine Karos, ist, glaube ich, auch von Rob Reiner. Das ist einer seiner ersten Filme gewesen. Also auch ein sehr prägender Regisseur der 80er Jahre.
Mhm. Genau, und er hat den Film gemacht. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz zu den Hauptdarstellern. Es sind drei Hauptdarsteller eigentlich. Es ist eine Rockband, ne? Der Frontsänger ist gespielt von Michael McKean. Michael McKean kennen vielleicht die meisten als den Bruder von Saul Goodman aus Better Call Saul. Also dieser Phobiker, der Angst vor elektrischer Strahlung hat, der eben aber vor 40 Jahren da als junger Mann diesen Frontmann gespielt hat. Der Bassist,
Derek. Derek. Derek heißt er, was ist? Wird gespielt von Harry Shearer, heißt der Mann.
Genau. Harry Shearer, woher kennst du den Namen? Wo ist der schon?
Den Namen kenne ich tatsächlich, aber ich weiß
nicht gerade. Geschrieben hast du diesen Namen jedes Mal, wenn du eine Folge Simpsons siehst, siehst du den Namen Harry Shearer.
Stimmt, der spricht unfassbar viele Rollen, ist es nicht so? Das ist einer der prägenden Sprecher, der, glaube ich, 7 Rollen
insgesamt. Mr. Burns unter anderem und viele andere. Hm? Harry Shearer spielt Buzz, das ist dieser kleine Dunkelhaarige mit dem...
Ist sehr alt inzwischen.
Naja, sehr alt, der ist geboren.
Oder?
Oder? Na gut, 1943, okay, der ist schon sehr alt. Harry Shearer spielt den Bassisten und Christopher Guest spielt den...
Guck mal, das habe ich gar nicht gewusst, dass Harry Shearer, dass das der Typ von den Simpsons ist. Das ist ja Wahnsinn. Das ist, guck mal, sehr interessant.
Genau, und jetzt kommt es, erstmal ist der Film Spinal Tap ein absolut genreprägender Film, denn das Genre Mockumentary wurde mit Spinal Tap massenfähig gemacht und wirklich so perfekt hat es vorher noch niemand umgesetzt. Das ist alles, was sich Mockumentary nennt, unter anderem zum Beispiel auch die Larry Sanders Show, super inspiriert von Spinal Tap. Dann natürlich The Office in allen Variationen und Stromberg gibt es nur deswegen, weil es Spinal Tap gab. Und das Allerkrasseste, und ich habe mir den Film wirklich unter dieser Lupe angeguckt und konnte es, hab's erst im Nachhinein, weil ich das gesehen habe, dachte, Mensch, das kann doch kein Zufall sein, hab's dann nachgeschlagen. Es handelt eben von einer Band, einer Glamrock-Band, die durch Amerika tourt, die haben einen Manager namens Ian, der auch immer irgendwie einen Baseballschläger mit dabei hat, so ein typischer Rock-Manager. Und am Ende gibt's noch so eine Nacht, wenn der Crawl schon läuft, gibt's ein Interview noch, was so gefaked ist. Und da sagt der Ian das Wort Hogwarts. Und da dachte ich mir, Hogwarts, das ist ja merkwürdig, was ist denn das? Und das klingt ja irgendwie wie
Harry Potter, Hogwarts.
Und dann habe ich tatsächlich mal nachgeguckt. Es ist tatsächlich so, dass J.K. Rowling als eine der Hauptinspirationsquellen für ihre Harry Potter Bücher den Film Spinal Tap angibt. Und selbst der Name der Schule von Harry Potter, Hogwarts, ist aus Spinal Tap entliehen. Und zum Beispiel auch, dass dieser Lehrer, der jedes Jahr immer aufs Neue, wenn Harry da aus London anreist, ist ja wieder jedes Jahr ein neuer Lehrer in schwarzer Magie, weil der andere gestorben ist. Was ist die Parallele zu Spinal Tap, weißt du es?
Nee.
Der Drummer. In dem Film ganz sterben 5 Drummer. Und zwar sterben die Drummer nicht an irgendwas, sondern spontaneous combustion. Also sie explodieren plötzlich. Welche große deutsche Punkrock-Band hat ein Lied gemacht über jemanden, der spontan explodiert?
Die Ärzte.
Ja.
Letzte Nacht ist meine Freundin explodiert.
Und du kannst dir diesen Film angucken und du hast wirklich
ein Zitat nach dem anderen.
Ein Zitat nach dem anderen. Der Film ist von 1984.
84, glaube ich.
Und es ist wirklich ein unfassbar toller Film. Den kriegt man tatsächlich in Deutschland weder bei Amazon Prime
relativ
zu kaufen.
Relativ schwer. Es gab noch ein paar Nachzügler. Es gab noch eine Band, die sowas Ähnliches gemacht hat, diesen Bad News. Da gab es, glaube ich, auch einen Film. Das Ganze hat wirklich unglaubliche Wellen geschlagen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ein Film, der prägend ist und der diese ganze Glamrock-Welle trotzdem sogar noch beflügelt hat, nämlich die Mid-80er waren mit Mötley Crüe, mit Poison, Great White, Def Leppard, genau von solchen Bands musikalisch geprägt, vor allem in Amerika. Ich selber hatte damals schon einen guten Draht zur amerikanischen Musik und war großer Poison-Fan und Mötley Crüe, L.A. Guns und hab dann irgendwann beim Friseur gesagt, ich hätte gerne so eine Frisur wie der Sänger von Def Leppard. Und dann sah das, und das ist kein Witz,
aber ich Friseur fit. Gesagt?
Ja, und habe ein Foto gezeigt. Da hat der Friseur mir einfach einen ganz fiesen Fokuhila geschnitten. Und damals, das hast mir jetzt nicht im falschen...
Kannst du mal ein Foto schicken, mal privat? Ich will das gerne mal sehen.
Ja, und ich habe hinten eine unfassbare Matte gehabt. Und das ist jetzt bitte nicht falsch zu verstehen. Aber damals in den 80ern haben die meisten Türken an meiner Schule einfach so einen geilen Fokuhila gehabt. Und irgendwann kam einer zu mir von dem meinte, du siehst aus wie ein Türke, du siehst aus wie einer von uns. Und das war jemand, weil ich genau so einen Fokuhila hatte. Und diese Fotos, da stehe ich mit ein paar Klassenkameraden von mir zusammen. Also es sieht echt so lustig, so ein 80er-Typ mit so einem ultra fiesen Spoiler. Und das war eine Frisur, die also nicht nur, die haben viele getragen, muss man dazu sagen. Aber vor allem die Jungs, die mich dann meinten, so, ja, hier ist geile Frisur und so. Und ich sah einfach unmöglich aus mit der Frisur. Heute hat auch, glaube ich, keiner mehr diesen. Früher war Fokuhila, umso länger hinten der Teppich, umso mächtiger warst du auf dem Schulhof. Das ist ja wirklich der Fall so gewesen. Und ich war großer Fan dieser Musikrichtung, tatsächlich.
Ja, nur Spinal Tap, tatsächlich, weil sie eben so spot on waren, auch in der Parodie des Genres, weil die Schauspieler, die da die Band gespielt haben, auch wirklich die Instrumente bedienen konnten und eben auch live singen konnten, ist daraus eben aus diesem fiktiven Film eine irgendwie halb fiktive Band geworden und die ist irgendwann so groß und so kultig geworden.
Ja, die haben immer noch einige Platten gemacht und Comebacks gemacht. Wurden dann von T-Bone Burnett, der sehr bekannter, berühmter Produzent ist, auch mitproduziert und ähnlichen. Ja, die haben nochmal eine Reunion gemacht.
Ja, genau. Ich, ne? Und ich glaube, sind auch vor kurzem nochmal aufgetreten. Inzwischen natürlich alte Männer. Also wenn ihr euch Michael McKean anschaut, das ist inzwischen der bekannteste von Better Call Saul, den man so vom Gesicht her erkennt. Ein alter Mann natürlich inzwischen. Aber sind eben auch aufgetreten in Wembley beim großen Freddie Mercury Tribute von Bob Geldof.
Ich habe Bob Geldof hat das Freddie Mercury Tribute Konzert gemacht?
Die hat die zumindest angekündigt, glaube ich. Er hat das Tribute, das war doch die Phase, wo
das kann sein,
Band Aid und dann es wurde ja auch gesammelt.
Freddie Mercury ist ja erst 91 gestorben. Band Aid, Live Aid war 85.
Ja, aber Bob Geldof hatte Erfahrung mit Live Aid und hat dann das Tribute
ich kann mich daran erinnern, dass ich Ausschnitte von diesem Freddie Mercury Konzert gesehen habe und dachte, wie krass, da singt jetzt George Michael, Roger Daltrey, irgendwelche Leute, absolute Spitzensänger, aber es ist nicht einer dabei, der auch nur ansatzweise an das rankommt, was Freddie Mercury gemacht hat. Das kann man gar nicht oft genug, wir haben ja beide schon oft gesagt, dass wir Queen-Fans sind, aber es ist wirklich so, es für diese Band ist es alles gute Musiker, Brian May, Roger Taylor, John Deacon, alle Hits geschrieben und trotzdem ist diese Band nie wieder auf die Beine gekommen, weil es einfach unmöglich war, diesen Sänger zu ersetzen.
Als Spinal Tap beim Tribute 1991 auf die Bühne gekommen sind, haben sie so einen großen roten Teppich ausgerollt. Alle Bandmitglieder sind mit so roten Hermelin-Mänteln auf die Bühne gekommen, was ja eigentlich, wenn man weiß, wie Freddie aufgetreten ist, so eine kleine Beleidigung war. Die Stimmung war auch so ein bisschen awkward im Stadion. Und dann sagte halt der Michael McKean irgendwie am Mikrofon, Freddie would have wanted it this way. Und alle so, und genau so war es auch. In dem Film Spinal Tap, das muss ich ganz kurz noch erzählen, weil es so zwei Sachen, die wirklich super sind. Und da packe ich auch mal zwei Songs auf die Liste. Eine Sache, wo ich mich wirklich total gechannelt fühlte. Und zwar Spinal Tap reisen durch Nordamerika in eine mega erfolglose Tournee. Zu einer Zeit, wo das super wichtig war, dass man irgendwie noch einen örtlichen Booker hatte. Und das Plattenverkäufe waren total wichtig. Es gab Spotify noch nicht. Und man hat oft erst erfahren auf Tour, wenn man vor Ort in der Stadt war, wo man auftreten musste, dass es abends wahrscheinlich doch nichts mit einem Auftritt, weil nur 30 Karten verkauft wurden. Und dann saßen sie dann irgendwo in der Provinz in Delaware oder sowas, in einem Ort, den sie auch falsch aussprechen, gnadenlos, und haben mitgeteilt bekommen, dass sie jetzt abends doch nicht auftreten. Tigern durchs Hotel und da läuft irgendein großer, in diesem Film, ein großer Star, ein großer Rockstar dadurch. Und die natürlich alle total unterwürfig. Die Manager kennen sich, aber der Rockstar will mit dieser Band Spinal Tap nichts zu tun haben. Und auch der Manager, der die Band und den Manager kennt, sagt, ja, wir können jetzt leider nicht. Und da muss ich wirklich so, da muss er anhalten und nochmal zurückspulen und nochmal angucken und noch so lachen. Wir können uns leider nicht mit dir unterhalten. Wir müssen uns in die Lobby setzen und auf die Limo warten.
Ja.
Und wie oft ich in meinem Leben schon Situationen hatte, wo ich genau das gerne gesagt hätte. Ich kann jetzt gerade nicht mehr mit dir reden. Ich muss jetzt leider mich in die Lobby setzen und auf mein Handy gucken.
Es ist wirklich, der Film hat so einen guten Humor. Es gibt auch diese Szene, dass, glaube ich, der Sänger oder irgendjemand sich immer was in den Oberschenkel klebt, bevor er auf die Bühne geht, damit er irgendwie sein Phallus-Symbol größer aussieht.
Es ist ja, das sind die einfachen Sachen. Aber diese, dass sie zum Beispiel, weil sie jetzt ein bisschen aufrüsten wollen, eine Bühnenshow von einer Bühnenbauerin sich Stonehenge nachbauen lassen wollen.
Und, das ist so lustig.
Und Christopher Guest, der Frontmann, natürlich auch so eine Lennon-McCartney-Dynamik zwischen den beiden starken Typen in der Band wird natürlich auch schön ausgespielt. Einer hat eine Freundin, das erinnert auch sehr an Modern Talking später und so. Die Freundin regiert dann so rein und will auch Manager
Yoko werden. Ono.
Genau. Und Christopher Guest schreibt dann irgendwie auf eine Serviette, Stonehenge muss 18 Fuß groß werden. Verwechselt aber das Zeichen von Fuß mit Inch. Und dann kommt die Bühnenbauerin und stellt da so ein 18-Inch Stonehenge auf den Tisch. Und der Manager sagt, wie, das ist jetzt alles? Ja, das ist alles ja auch jetzt bezahlt. Und dann müssen sie den Text umschreiben. Also man muss es einfach gesehen
man
haben.
Man muss ja bei gewesen sein.
Es ist wirklich
ein
fantastischer Film.
Es ist wirklich schwer, Spinal Tap zu kriegen. Da hast du vollkommen recht. Man kann sich den natürlich bestellen. Das ist möglich. Als Blu-ray gibt's den auch immer noch mit unendlich viel Bonusmaterial. Gab's jedenfalls mal so eine Variante.
Ja.
Und auch die Musik ist gut. Welche Songs packst du rauf?
Ich möchte den Song Hellhole raufpacken auf die Fidi und Bumsi Playlist und den Song Stonehenge. Und ich muss mal sagen, es gab auch schon vorher Parodiesongs, also unvergessen von Monty Python, wie heißt der Song?
Always Look on the Bright Side.
Nein, Monty Python gab es auch mal eine Bandparodie auf die Beatles, die Ruttles.
Ja.
Von Eric Idle. Auch da gab es, glaube ich, einen Film zu, wenn ich mich nicht irre, aber Spinal Tap ist wirklich ziemlich spot on und auch aus heutiger Sicht wirklich kein lamer Humor. Es ist wirklich, wirklich, wirklich richtig gut. Und leider kann man ihn momentan nur bei HBO Now sich anschauen oder irgendwie über einen amerikanischen iTunes Store ziehen. Es ist ein bisschen schwer ranzukommen. In Deutschland gibt's nichts.
Warum ist es so schwer? Ich habe gehört, dass wir ein, zwei Sender gebuhlt haben um HBO, aber die jahrelang schon immer ablehnen, dass die keinen Bock haben, irgendwie mit Sky oder irgendjemand anders in eine Kooperation zu gehen. Ich habe nämlich auch jetzt gerade gesucht, diese unglaubliche Dokumentation über den Action Park. Da gibt es eine Dokumentation über einen Park in den 90er Jahren in New Jersey, wo es einfach keine Aufsichtskräfte gab, wo einfach zwei wirklich Geistesgestörte, also ein Typ diesen Park gemacht hat mit Loopings, wo regelmäßig Leute sich die Zähne ausgeschlagen haben, 5 Leute insgesamt gestorben ist. Das Ganze ist nicht nur witzig, wird am Ende relativ tragisch. Gibt es nur bei HBO diese Doku. Da musste ich das erste Mal wieder auf so einen illegalen Streamer, was ich niemals machen würde normalerweise. Nee, aber es ist wichtig für die Sendung, dass ich recherchieren darf. Und wenn ein Journalist wie ich, wenn dem die Ketten also über die Hände angelegt werden, dann ist das einfach schlecht für diese Sendung. Action Park, wie heißt denn das nochmal jetzt? Ich sag das gleich nochmal, wie die Doku genau heißt.
Recherchieren wir gleich nochmal raus für zwei Journalisten. Ansonsten kann ich da noch sehr einfach einen schönen, ordentlichen VPN-Server empfehlen und ich sag mal, praktische Umgehung der allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Läden, weil das kann doch wirklich nicht sein, dass wir im Jahr 2021 hier auf irgendwelche Lizenzen warten müssen, wie in den 80er Jahren, wo Thomas Gottschalk dann die VHS mit dem heißen Scheiß irgendwie im Handgepäck noch mit rübergetragen hat, damit wir in Deutschland hier ein bisschen auf dem Stand sind. Ja, das geht nicht. VPN, NordVPN, Hide My Ass oder so.
Das hat mich sehr gefreut, dass du mal mit einem guten Musikfilm um die Ecke kommst. Spinal Tap.
Es ist wirklich ein ganz, ganz toller Musikfilm. Und es ist wirklich ein Musikfilm, selbst wenn du Hardrock, Heavy Metal hörst oder Glamrock.
Ja, darum geht's auch gar nicht so sehr. Du musst nicht großer Hardrock-Fan sein.
Nee, aber selbst als Hardrock-Fan schaust du das gerne, weil du merkst dem Film die Liebe an für das, was er parodiert. Übrigens finde ich mal die Essenz von Parodie, du kannst eigentlich nichts parodieren, was du eigentlich verachtest, sondern du musst eigentlich immer was, und je mehr du musikalisch spot on bist, desto cooler ist es eigentlich, desto mehr Spaß macht das eigentlich auch. Ich finde, es gibt nichts mehr Spaß, was mehr Spaß macht, als sich in so eine neue Musikrichtung reinzufuchsen und irgendwie zu versuchen, den richtigen Ton zu treffen. Und das haben die bei Spinal Tap wirklich toll hinbekommen. So, aber jetzt auch genug gelobt, 80er-Jahre-Film, aber es ist wirklich, wenn man mal gucken will, wo die ganze Kultur, von der wir heute leben, wo das alles herkommt, dann kann man sich mal auch sowas anschauen. Auch das ist wichtig. Nicht immer nur Goethe und Schiller.
Nicht immer. Aber Goethe ist so nice, ey.
Goethe ist nice, Alter.
Goethe ist so nice, ey.
So ein 14-jähriger Spruch. Ich lese jetzt viel Goethe.
Was? Goethe ist so nice, ey.
Goethe ist nice. Ich hast das Neue von Goethe schon gelesen?
Was? Das ist so nice, das neue Buch. Jan, ich will kurz mit dir ein kleines Quiz machen. Haben wir lange nicht mehr gehabt. Boom. Die Leute lieben es, wenn wir Quiz machen. Ja, mit dir einfach. Dann können alle auch mal wieder jetzt weil die Leute sind gerade vom Spinning runter, haben gerade aufgehört irgendwie mit dem, Frapping oder mit dem Dogging. Weißt du, was Dogging ist eigentlich?
Ich will nicht was, wo ich jetzt google und dann irgendwie 2 Tage nicht schlafen kann.
Dogging ist tatsächlich, kannst du googeln, ich kann es dir auch kurz erzählen, wenn zwei Männer mit irrigierten Penis übereinander, gegeneinander stehen und die Penisse so aufeinander sind und der eine mit seiner Vorhaut über dem Eichel des anderen noch mit rüberzieht. Das ist Dogging. Das muss ganz intensiv
unter
sein.
Unter einer kleinen Decke in der Nacht.
Das ist Dogging. Könnt ihr mal googeln. Ist aber auch nur ist am Rande. Ja. Ich wollte eigentlich ein Kindermärchen.
Wir fangen mit einem Ukulelen-Intro mit einem dreijährigen Kind an und wir landen jetzt wie 45 Minuten später bei Dogging.
Das sind nur Side-Facts. Das ist gar nicht so prägend.
Wann killt
das
Angela Merkel uns eigentlich? Wäre langsam Zeit.
Das ist nicht stilprägend für die Sendung mit Dogging. Das ist jetzt einfach nur mal so eine, es gibt große Fakten wie Spinal Tap oder ähnliches und dann gibt's mal so kleine Dogging-Fakten. Da müssen wir gar nicht mehr, jetzt kann ja jeder selber wissen, was er damit macht.
Ich würde gerne mal übrigens, bevor du das Quiz stellst, wollen wir nicht auch mal versuchen, uns den Ärger von Angela Merkel aufzuziehen und auch mal, ich möchte auch
gerne
mal.
Hast du doch schon.
Nein,
hast
aber so richtig, dass die richtig, weil ich habe gehört, die sitzt im Kanzleramt wieder verrückte König, bei Game of Thrones und ist auch eine HBO-Serie, die in Deutschland bei Sky lief übrigens, nur mal kurz, das konnte man dann nämlich gucken, komischerweise. Sowas hat dann irgendwie Sky, aber mal so Spinal Tap sich drum zu kümmern, das wäre jetzt die Gelegenheit. Dass Angela Merkel wie der verrückte König bei Game of Thrones da sitzt und jetzt sagt, jetzt räume ich nochmal am Ende auf und jetzt den Böhmermann und den Schulz, den schnappe ich mir jetzt auch noch. Was hast du denn jetzt gemacht?
Ist mir ein Glas umgekippt, war zum Glück nichts mehr drin.
Ach so. Und dass wir die kritisieren für ihre Politik. Ich weiß aber gar nicht, was sie jetzt, was macht ihr denn überhaupt noch politisch? Macht nicht alles Jens Spahn, was scheiße läuft?
Ich glaube momentan, ich habe keine Ahnung, ich kann da zu wenig drüber reden. Dann komme ich in
glaube,
so einen komischen
dass Angela Tonfall. Merkel, Angela Merkel möchte die ganzen CDU-Abgeordneten, die jetzt alle ihr Mandat verlieren. Ich glaube, dahinter steckt auch Angela Merkel, weil die CDU hat es sich mit Angela Merkel verscherzt und jetzt räumt ihr ihren eigenen Reihen auf. Schau mal, ey, geiler Plot, ganz kurz, HBO Now. Tagsüber ist die Kanzlerin, nachts ist die Serienkillerin.
Das kannst du gut haben. Ey, ich muss aber noch mal ganz kurz zu HBO sagen, das ist wirklich das Problem. Wir haben so viele Streaming-Anbieter, um noch mal kurz auf das Thema zurückzukommen. Aber es nervt mich, dass ich, gestern wollte ich mit Harvey Keitel von 1993 von Abel Ferreira Bad Lieutenant gucken. Ein abgründiger, echt fieser Film. Findest du nirgendwo. Kein Anbieter hat das. Nur diese neue Scheißverfilmung mit Nicolas Cage aus dem Jahre 2010 oder so. Aber den Original, mit dem Harvey Keitel ein bisschen sein Comeback eingeleitet hat, nach jahrelanger Depression und ich glaube auch anderen Sachen, hat er in den 90ern wahnsinnig viele gute Filme gemacht, auch bei Tarantino, bei den großen Filmen mitgemacht und den kriegst du nirgendwo und das ist das Dilemma, du hast 1000 verschiedene Anbieter, aber ganz viele Filme verschwinden immer mehr oder sind immer schwieriger zu bekommen.
Ich glaube, es gibt so kleine Mini-Streaming-Anbieter, die, glaube ich, eine sehr erlesene Auswahl haben. Ich meine, es gibt sowas.
Es gibt dieses eine neue Ding, wo es immer nur 40 Filme gibt und ich weiß den Namen nicht, das wurde mir schon vielen Leuten, die mir auf Arthouse setzen und da gibt es sowas auch. Das ist dann wiederum noch ein weiterer Streaming-Anbieter und irgendwann muss ich mich mal von einem verabschieden.
Ich kann auch nicht so viele Abos abschließen. Ich habe jetzt ein paar Abos gekündigt tatsächlich, weil ich das nicht mehr, ich habe den Überblick verloren. Ich bin Abo-Messi.
Ja, das kenne ich. Und dann auch manchmal wird dann was abgebucht und denkst, was denn das jetzt schon wieder? Und dann ist das doch wieder OnlyFans, dabei bist du auch raus da eigentlich.
Ja, und dann wird aber was abgebucht, wo dann der Buchungsdienst irgendwie anders, Paddle.com ist der Buchungsdienst, aber eigentlich ist das irgendwie was bei Steady dann, Steady bucht über Paddle ab für irgendwie einen Web.de-Account oder keine Ahnung. Du wolltest ein Quiz machen, ich habe mir gerade ein Stück Schokolade in den Mund gesteckt.
Ich dachte, weil es heute eine Familiensendung ist, ich hatte schon länger vorgehabt.
Mit Dogging oder was, eine Familiensendung? Was ist das denn für eine Familiensendung?
Dogging war doch nur ganz kurz.
Jetzt bist du in Köln hier.
Du musst das Dogging noch jetzt nicht so weit. Das Dogging war einfach, das haben die Kinder gar nicht gehört. Mhm. Wir machen jetzt ein Märchenquiz für die ganze Familie. Ich mit Jan Böhmermann, ihr zu Hause könnt mitraten. Es geht um 14 Fragen. Rund um die Gebrüder Grimm. Habe ich im Internet gefunden. Ist eine leichte Unterhaltung, tut uns manchmal ganz gut. Jetzt müsste ich noch ein Intro spielen. Warte mal, das Quiz-Intro habe ich nicht. Ich mache einfach das hier.
Fest und flauschig mit Böhmchen und Lollo.
Quiz time! Jan.
Wie kommst du auf Gebrüder Grimm? Was soll der Scheiß
sein? Einfach so, weil du doch auch, du hast doch auch in den letzten Jahren bestimmt mal ein Märchen vorlesen müssen. Oder ist das bei dir nicht so? Das werden da keine Märchen vorgelesen
Nein.
mit den Kindern.
Gewalt. Nee. Es wird viel Gewalt und schlechte
gleich
Laune.
Gleich mit Sibylle Berg, da wird gleich mit Sibylle Berg angefangen Nein, bei euch so, in der Familie.
Jetzt hört mal, genau. Ich lese Grime von Sibylle Berg und wenn die Kinder da nicht schlafen können, kriegen sie einfach Ärger.
Richtig. Wir fangen an mit Frage 1. Mhm. Aus welchem süßen Baumaterial besteht das Hexenhäuschen in Lebkuchen. Märchen Hänsel und Gretel? A. Honig, B. Lebkuchen, C. Schokolade.
Lebkuchen ist doch ganz klar. Was ist das für ein...
Ja, es fängt einfach an, wird schwerer. Es geht noch schwerer. Mhm. Als sich Hänsel und Gretel im Wald verirrt, finden sie ein Haus, das ganz aus Lebkuchen gebaut ist. Achso, das ist die Frage. Weiter zu Frage 2. In welchem Märchen fällt einer Königstochter ihr Lieblingsspielzeug in den Brunnen? A. Der Froschkönig, B. Die goldene Kugel oder C. Hans im Glück?
A. Der Froschkönig.
Richtig.
Die goldene Kugel fällt ihr in den Brunnen und dann kommt der Froschkönig raus und hilft ihr.
Muss sie den küssen.
Auch, also ehrlich gesagt, auch ein bisschen eklig.
Ziemlich toxisch, finde ich. Ein toxischer Frosch.
Ja, und auch emotionally demanding. Was ist denn das für eine emotionale Erpressung? Was soll denn der Scheiß?
Und das ist wie bei den Jedis. Das war auch übrigens, die Jedi-Ritter waren übrigens auch ein mega toxischer Haufen. Das wollte ich auch nochmal in meine Analyse über die Jedi-Ritter reinbringen. Aber das machen wir später. Ein bekannter Märchenheld der Gebrüder Grimm hört auf den lustigen Namen Rumpelstilzchen. Wobei hilft das kleine Männchen einer Müllerstochter? A. Beim Ausziehen ihres Schuhs. B. Beim Spinnen vom Stroh zu Gold. Oder C. Beim Tischdecken für die Müller.
Ja, bei B natürlich. Spinnen von Stroh zu Gold. Ja klar, das war's.
Richtig.
Natürlich.
Eine Müllerstochter soll im Märchen Rumpelstilzchen im Auftrag des Königs eine Kammer voller Stroh zu Gold spinnen. Rumpelstilzchen hilft ihr, will ihr dafür aber ihr Kind wegnehmen. Es sei denn, sie errät seinen Namen. Frage 4. Wie viele Jahre schläft Dornröschen, bevor sie einen Prinzen wachküsst? A. 33, B. 100 oder C. 1000 Jahre?
100.
Auch das ist richtig.
Ich muss sagen, ich bin mit Märchen ehrlich gesagt...
richtig gut.
Ich habe einfach wahnsinnig viel Märchen vorgelesen bekommen. Fällt mir jetzt ein.
Und zwar deswegen, von allen Verwandten wirklich eigentlich. Ganz interessant, ich wusste fast auch alle Fragen. Am Ende kommen jetzt ein paar schwere. Wir machen mal kurz, weil es sind nicht mehr.
Aber wenn dann so Märchen kommen wie Jorinde und Joringel oder so eine Scheiße, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist B-Ware. Das sind die B-Seiten von den Gebrüder Grimm.
Jetzt kommt eine ganz billige, die muss ich noch nehmen. Wir können echt mal, welche Tiere gehören zu den Bremer Stadtmusikanten? Bla, bla, bla.
Walfisch, Kegelrobbe, Kakadu.
Richtig, ja, die machen wir mal weg. Die nächste Frage. Wie heißt die Schwester von Rosenrot? Schneeweißchen, Schneewittchen oder Schneeprinzessin?
Schneeweißchen.
Auch das ist richtig. Welches Tier veranstaltet in der Stadt Buxtehude ein Wettrennen mit einem Hasen? A. Ein Kaninchen, B. Eine Maus oder C. Ein Igel?
Ach Mensch, Olli, ganz ehrlich, ein Igel. Aber wer weiß denn das nicht? Sind wir jetzt hier so eine Mainstream-Sendung, dass wir jetzt wirklich die völlige Förderschule...
Okay, ich wollte einfach, dass wir mal bitte durchgehen kurz. Ich dachte, weil wir heute keine großen 5 haben.
Ja, aber ist das jetzt ein Quiz? Das ist noch letztlich, ist das eine Abfrage von ist es draußen dunkel oder hell, wenn es Nacht ist? Also Hase und Kaninchen oder Hase und Igel, das sind doch Sachen, die weiß man doch. Oder kommen jetzt mal ein paar schwere endlich mal.
Ja, ich will gerade weiter scrollen zu den schweren. Okay, die kennst du. Aus welchem Märchen entstammt der Ausdruck 7 auf einem Streich? Schneewittchen und die 7 Zwerge, der Wolf und die 7 Geißlein oder das tapfere Schneiderlein?
Ja, das tapfere Schneiderlein.
Okay. Mit seinem Gürtel, achso, das ist ja die Frage.
Sag mal, lass uns mal ganz kurz unterbrechen. Was waren das eigentlich für zwei Cis-Dudes, die diese scheiß Märchen aufgeschrieben haben? Ich habe auch gehört, Urheberrecht war absolut gar kein Thema. Es gab das Leistungsschutzrecht noch nicht. Die haben sich aus den Dörfern einfach die Geschichten zusammengeklaut, teilweise wirklich nichts bezahlt, haben die in ein Buch gedruckt und ein paar Jahrhunderte später...
Die haben die zusammengeklaut. Aber haben die nicht auch selber welche geschrieben?
Die haben ein paar selber geschrieben, aber also ehrlich, so wirklich selber geschrieben nicht, sondern ich sag mal, Talent borrows, Genius steals, frei nach Dirk von Lotso. War das Dirk von Lotso? Ja, genau.
Nee. Ich glaube, es war auch jemand anders.
Ja, aber weiß, was ich meine. Und dann haben die da teilweise, waren die so erfolgreich, dass sie am Ende sogar bis auf den 1000-Mark-Schein haben sie dann drauf geschafft. Bis zum 1000-Mark, André ins Portemonnaie, die Gebrüder Grimm. Leider, übrigens, es gibt einen Ort in Holland, das muss ich mal einmal ganz kurz nachschauen. Stell mal die nächste Frage, dann kriegst du noch einen tollen Fakt.
Warum fallen im Märchen Sterntaler für ein Mädchen Sterne in Form von Goldtalern vom Himmel? A, weil das Mädchen arm ist und sein letztes Hemd an ein anderes Kind verschenkt hat. B, weil Frau Holle die Betten ausgeschüttelt und Sterntaler aus den Kissen regnen. Oder C, weil das Mädchen Geld braucht, um seine kranke Mutter zu heilen.
A.
Und auch das ist richtig.
Ja, völlig richtig. Also pass auf.
Wie hießen die Gebrüder Grimm mit Vornamen?
John und Paul.
Bruce und Bongo.
Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht.
Das habe ich mir auch gerade ausgedacht, weil die Fragen wirklich mega leicht
sind. Die Gebrüder heißen,
Gebrüder 1, Gebrüder 2. Mir fällt gerade auf, wenn ich dieses Quiz mache, dass das das Falsche war. Das dahinter an meiner Seite ist das Richtige hier gewesen und ich habe das falsche Quiz
angefangen. Ja, ist auch das kommt dann davon, wenn man zu viel recherchiert. Da macht man irgendwann mit lauter Recherche die Sendung
kaputt. Womit vergiftet die böse Königin Schneewittchen? A, mit Mäuseblut, mit einem Apfel oder mit Schlangengift?
Mit AstraZeneca.
Sag mal.
Ja, mit dem Apfel natürlich.
Ja, mit dem Apfel.
Ey, ganz, das sind doch wirklich, also wer das nicht weiß, der hat für mich in Deutschland nichts zu suchen.
Aus welchem Märchen stammt der Ausruf, rucke die Ruh, Blut ist im Schuh?
Dornröschen. Doch, Dornröschen.
Nee, siehste? A, lass mich immer die Fragen, dann weißt du es nämlich. A, die zertanzten Schuhe.
Ja.
B, der Zaunkönig oder C, Aschenputtel?
Aschenputtel, richtig.
Okay. Wir lassen.
So, pass auf.
Ich finde immer, das ist der stärkste Moment in unserer Sendung, wenn ich zum Quiz
wenn es jetzt ein vernünftiges Quiz wäre, wo man dann einigermaßen dann was lernt oder aber das weiß ja nun wirklich jeder.
Ja, ich habe aber auch gerade gesehen, dass ich das falsche Quiz, weil es gibt zwei Märchenquiz, ja? Und das andere ist viel schwerer, aber jetzt habe ich auch keinen Bock, das auch nochmal anzufangen. Ja.
Oh, mega Fail, Leute. Übrigens, vielen Dank nochmal für die nicht aufhören wollende Flut von Instagram-Nachrichten von erbosten Lehrern. Es ist wirklich noch schlimmer, als wenn man sagt, dass Polizisten alles Nazis sind. Einfach mal so just for fun. Wenn man richtig Ärger haben will, muss man einfach nur sagen, Lehrer arbeiten nicht und das ist ein einfacher Job. Dann kriegt man dann wirklich ab dem Moment, als ich das vor einer Woche gesagt habe, es hört nicht auf. Das ist, Leute, ich weiß, dass Lehrer hart arbeiten. Das ist ein anstrengender Job und sowas. Aber es wird auch, Lehrer arbeiten genauso hart, wie sie jammern.
Haben arbeiten. Auch viele mir geschrieben, dass sie damit nicht zufrieden waren. Dass du das gesagt hast. Da hast du dir wieder echt dich unbeliebt gemacht. Ich wiederum möchte mich ganz kurz an dieser Stelle für alle Fans auf Twitter bedanken, die sich momentan so stark machen für die Hausboot-Doku. Ihr seid meine liebsten Fans, wirklich. Und da wollte ich von Herzen mal ganz kurz
oder danke für wie sie auf Twitter sagen. Genannt wird, die Hausboot-Doku, die Hausdudes. Die beiden Hausdudes. Ja.
Die Hausdudes bedanken sich bei Twitter für den Support. Ohne euch wären wir nie auf Platz 2 gekommen.
Lehrer beschweren sich so hart, wie sie arbeiten. Das ist auch jetzt mal hinterlegt. Ich möchte noch kurz eine Stadt vorstellen in Holland. Und zwar die holländische Stadt Spijkenisse. Die holländische Stadt Spijkenisse. Weil auf der Rückseite, wo wir gerade von den Gebrüdern Grimm sprachen, der deutschen Mark früher, waren ja berühmte deutsche Persönlichkeiten. Deutsche Persönlichkeiten hinten drauf. Und die Gebrüder Grimm, die Märchenerzähler auf dem Tausender. Was ist auf der Rückseite der Euros?
Auf der Rückseite vom Tausender?
Nein, nee, von Euros. Was ist überhaupt auf der Rückseite von Euros?
Das Lübecker Marzipantor.
Nein, auf den Scheinen, den Euroscheinen.
Weiß ich nicht.
Auf der Rückseite von unseren Euroscheinen gibt es fiktive Brücken. Fiktive Brücken deswegen, zum einen die Brücke als Symbol der Verbindung zwischen Ländern und in einem Kontinent, und aber fiktiv, damit es in keinem Land Ärger gibt und damit nicht irgendwie ein Land sagt, hier, das ist unsere tolle Brücke, und dann, weil es irgendwie 28 oder 27 Länder gibt, ein Land dann keine Brücke hinten drauf hat. Deswegen haben die sich die Brücken ausgedacht. Es sind verschiedene Brückenkonstruktionen, die es überall in Europa auf eine Art gibt. Nur in der holländischen Stadt Spijkenisse, schreibt sich S-P-I-J und dann Kenisse, in Holland hat man sich was überlegt. Da hat man nämlich tatsächlich, weil es eine Stadt ist mit vielen Kanälen, es hinbekommen, sämtliche fiktiven Brücken auf der Rückseite der Euros einfach nachzubauen als Touristenattraktion. Also alle Brücken, die hinten auf der Rückseite, die eigentlich dafür gedacht waren, dass es die nirgendwo gibt und fiktiv sind, alle existieren in der holländischen Stadt Spijkenisse und auch noch in der richtigen Farbe der Scheine. Also die Brücke für den 200er ist exakt die Brücke vom 200er und ist auch gelb hinten drauf. Und vom 500er in lila und vom 5er in grün. Und deswegen ist also Spijkenisse die einzige Stadt überhaupt in Europa oder der Welt, die sämtliche Dinge, die auf den Euroschein hinten drauf ist, in der eigenen Stadt haben, weil sie es nachgebaut haben.
Ist ein ziemlich. Das ist aber skurril. Die haben das nachgebaut.
Die haben die Brücken von den Euroscheinen einfach nachgebaut, damit sie sagen können, ja, die Brücken, die auf der Rückseite von Euroscheinen, in 50 Jahren wird das keiner mehr wissen. Die haben die Leute alle hier in Spijkenisse gesehen und die haben sie einfach hinten drauf gedruckt. Und warum ist der 200er gelb oder der 100er grün? Ja, weil die Brücke ist grün und die ist gelb. So, Spijkenisse, diese Schweine in Holland, ganz ehrlich.
Finde ich aber originell, finde ich eine ziemlich gute
Idee. Ziemlich geile Idee, ich weiß gar nicht, wo das ist, Spijkenisse. Würde ich gerne mal hinfahren und da mal irgendwie, keine Ahnung.
Architektur nach Vorgabe eines Geldscheins.
Es ist eigentlich natürlich ein tolles Zeichen für Europa, eigentlich ist ja irgendwie sympathisch. Ist auch, glaube ich, so gemeint. Aber fand ich irgendwie ganz sweet. Sweeten Fact, wollte ich mal hier so mal
droppen. Finde ich auch einen sweeten Fact. Die Architektur spielt ja manchmal wirklich witzige Sachen. Da gibt es diese Dokumentation, die lief neulich nochmal, dass die über Malls, über Shopping Center in Amerika in den 70er, 60er Jahren sind ja diese Malls entstanden und die wurden alle gebaut nach dem Vorbild von europäischen Stadtkernen mit so einem Brunnen in der Mitte. Das ist meistens diese Assi-Platz, wo dann alle im Kreis sitzen und Eis lutschen.
Food Court.
Genau. Und eigentlich sollten, so haben die ersten Architekten damals, die Vorbilder für diese ganzen Malls waren europäische Stadtkerne, wie das mit dem Marktplatz aufgebaut war. Und so sind die Malls aufgebaut worden. Und dann haben sich irgendwann schlaue Deutsche bzw. Architekten überlegt, ey, das mit Malls, das ist ja mega. Und haben hier die Malls eigentlich nach Vorbild der Amerikaner wiederum nach Deutschland gebracht. So wurde sozusagen eigentlich zweimal was wiederverwertet, ohne dass wahrscheinlich viele geahnt haben, dass das eigentlich nach dem Vorbild von Europa gebaut wurde, was natürlich bei vielen so ist.
Ich glaube, aber, die Malls sind tot, die Innenstadt kommt zurück. In Bremen, fehlgesagt, meinem Heimatstadtort wird, meine Heimatstadtteil wird gerade die alte Mall abgerissen. Hafenhöft. Ich war dabei, als sie gebaut wurde, als Flugblätter verteilt wurden, gegen die Verödung der Innenstadt auf dem Wochenmarkt. Ich habe eine Dokumentation in der Schule darüber gedreht und alle fanden das scheiße. Dann stand die Mall da unten, ist verödet, keiner hatte Bock, da hinzugehen und jetzt wurde die gerade einfach abgerissen. Und die fehlgesagte Innenstadt freut sich total, weil jetzt gehen die Leute einfach wieder da einkaufen, wo es Geschäfte gibt, wie sich das gehört. Die Innenstadt kommt zurück.
Ja, das finde ich geil. Es gibt auch deutsche Städte, denen würde ich eine Innenstadt wünschen oder gönnen, so wie Göttingen zum Beispiel oder ähnlichen Städten.
Die haben leider keine.
Die haben noch keine. Da war ich mal, habe einmal nur gespielt und habe gefragt, wo ist denn euer Stadtkern? Da haben die gemeint, wir haben ja gar keinen. Also das, finde ich, sollte jede Stadt haben. Ganz kurz nochmal zu meinem Märchen-Fauxpas. Wenn ihr das Quiz machen wollt, was ich eigentlich mit Jan machen wollt, dann geht bitte auf die Kinderseite von der ARD, check1.de. Da gibt es das große Märchen-Quiz, was deutlich besser ist als das, was ich gerade vorgelesen habe.
Du wolltest mir ein Märchen-Quiz von der ARD-Kinderseite vorlegen?
Ja. In welches Tier wird Jo Ringel von der Hexe verwandelt? Das weißt du nämlich nicht.
In
ein Reh, in einen Nachtigall oder in einen Bären?
In einen Bären. Nee, in ein Reh. In ein Reh. In ein Reh. In ein Reh.
Falsch.
In eine Nachtigall.
Nachtigall.
Nichts.
Gar
nichts.
Voll auch scheißegal. Ist auch jetzt egal. So, das mit dem Quiz hat richtig gut geklappt. Vielen Dank für diese Woche wieder mit Fest und Flauschig. Habt eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bleibt stabil. Haltet euch immer noch irgendwie daran, was euch wichtig ist. Also an eure wichtigen Vorgaben in eurem Leben.
Probiert bleibt mal Dogging straight. Aus, wenn ihr irgendwie zufällig in der Innenstadt, in der Fußgängerzone eine fremde Vorhaut sieht. Einfach mal fragen, ob ihr eine Runde gedockt werden.
Ob ihr Dogging machen könnt.
Ja.
Das soll super intensiv sein.
Oh. Ja, das war Fest und Flauschig für diese Woche. Bitte wählen gehen, wenn ihr in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg seid und es noch vor 18 Uhr ist. Das ist wirklich wichtig. Und da bin ich mal gespannt, was heute um 18 Uhr passiert. Mal sehen.
Was machst du bis dahin? Ist ja noch ein bisschen hin.
Fapping und ein bisschen an Dogging denken dabei.
Ist klar. Ja, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.